Thomas Galli, Sie haben ein Buch geschrieben, das bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Schwere der Schuld, ein Gefängnisdirektor erzählt. Sie schildern dort 9 Fälle und reflektieren das. Und dann gibt es ein Nachwort und diesem Nachwort, und das war wahrscheinlich der Grund, warum dieses Buch so viel Furore gemacht hat, sagen Sie, ich verkürze es mal sehr, unser Gefängnissystem ist nicht sinnvoll. Bevor wir jetzt auf diese These und die Begründung dieser These zu sprechen kommen, Sie sind seit mehr als 15 Jahren im Strafvollzug tätig. Verändert das einen Menschen?
Es verändert einen auf jeden Fall, wobei man sich natürlich nicht so sehr selber bewusst ist, inwiefern es einen verändert, aber ja, es verändert. Interessanterweise bei Gefangenen sagt man, dass sie nach 10, spätestens nach 15 Jahren Haft ihre Persönlichkeit verlieren und dass dann sozusagen ein ganz anderer Mensch dann dort ist, als derjenige, der in Haft gekommen ist. Und ich denke, bei uns Beamten und Bediensteten ist es so ähnlich. Es ist einfach eine ganz eigene Welt im Gefängnis, auch eine ganz eigene Tätigkeit, weil letztlich faktisch sperrt man eben Menschen gegen ihren Willen weg über viele Jahre. Und das macht natürlich auch was mit einem selbst.
Inwiefern verändert man sich als Bediensteter im Gefängnis? Wird man misstrauisch? Ich vermute mal, dass bei allem, was Sie mit Gefangenen reden, Sie immer sich die Frage stellen, kann ich das glauben, beispielsweise?
Ja, das ist so, ja. Wobei das, ich habe es ja auch im Nachwort kurz oder in einer von den Erzählungen kommt es vor, es ist tatsächlich so, dass man kaum jemandem irgendwas glauben kann im Gefängnis, wobei das aus meiner Sicht weniger jetzt mit den Persönlichkeiten der Inhaftierten zusammenhängt, sondern es hat wirklich eher auch so systematische Gründe, so dass die Gefangenen, wenn sie irgendwas erreichen wollen und was haben wollen, dann ist es meistens negativ für sie, wenn sie bei der Wahrheit bleiben. Also man fährt einfach besser, wenn man Geschichten erfindet, bei denen man das Gefühl hat, da kann ich das erreichen, was ich will. Und so entsteht eigentlich so ein permanentes Misstrauen auch. Und man wird misstrauisch, vielleicht wird man allgemein dann auch misstrauischer gegenüber Menschen. Ne?
Was ist denn die größte Herausforderung für einen Gefängnisdirektor, einen Vollzugsbeamten, einen Psychologen, einen Sozialarbeiter im Gefängnis? Sie schildern irgendwo in Ihrem Buch, man muss das rechte Maß zwischen Nähe und Distanz finden. Also was heißt das? Nicht zu viel Nähe?
Das ist wirklich die größte Herausforderung. Auf der einen Seite muss man natürlich, beziehungsweise man kann es ja auch gar nicht anders, als den Menschen, mit dem man zu tun hat und mit dem man täglich zu tun hat, als Menschen zu sehen. Das heißt, irgendwo ihn auch auf Augenhöhe ernst zu nehmen, auf ihn wütend zu sein, mit ihm zu leiden, sich mit ihm zu freuen und so weiter. Aber natürlich darf diese Nähe nicht zu weit gehen, sonst ist man immer in der Lage, professionell zu handeln. Also man muss eine gewisse Distanz wahren. Und die Extremfälle sind dann die von Bediensteten, die dann sogar sexuelle Beziehungen mit Gefangenen eingehen, was natürlich vollkommen ja unzulässig ist und letztlich auch schädlich ist. Also so das auszutarieren, die menschliche Nähe und professionelle Distanz, das ist die größte Herausforderung.
Ich bin mehrfach auch in Gefängnissen gewesen und habe da Sendungen gemacht. Und mir ist es dann immer so gegangen, wenn ich aus dem Gefängnis rauskam und insbesondere mit Gefangenen gesprochen hatte, die lange Freiheitsstrafen hatten, womöglich lebenslang. Und es gibt ja Gefangene, die bleiben wirklich ein Leben lang im Gefängnis. Dann kam ich aus dem Gefängnis raus und habe erstmal durchgeatmet. Wie verkraftet man das eigentlich, wenn man Tag für Tag im Gefängnis ist als Bediensteter? Nimmt man das mit nach Hause in sein Privatleben? Oder kann man wirklich abschalten und sagen, Freiheit, in vollen Zügen schlürfe ich deinen Äther ein und jetzt lasse ich das Gefängnis hinter mir? Oder ist es nicht doch so, dass viel stärker als bei anderen Berufen man das mit nach Hause nimmt, was man dort erlebt?
Ja, ich bin überzeugt, dass es der Fall ist, dass es viel stärker als bei anderen Berufen der Fall ist. Man kann das überhaupt nicht ganz abschütteln, dann wäre man kein Mensch, wenn das einem nicht selber auch tief in die Gefühlswelt eindringen würde. Und das, was Sie beschreiben, das beschreiben ganz viele, die mal einen Tag oder ein paar Tage in die Anstalt gehen und wenn sie rauskommen, so richtig das Gefühl haben, dass so ein Druck von ihnen weicht. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den man eben nach Jahren oder Jahrzehnten Tätigkeit im Vollzug gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Aber man muss ihn sich immer wieder bewusst machen. Und es ist so, dass auf diesen Anstalten, auf jeder Anstalt, herrscht ein unglaublicher Druck, eine unglaubliche Enge, eine sehr hohe negative Energie einfach, weil man tut vom Inhalt her nichts Positives. Wie gesagt, man sperrt die Menschen weg gegen ihren Willen. das kann man nicht einfach so abschütteln. Und dieser Beruf ist auch mit anderen Berufen überhaupt nicht vergleichbar, sodass man sich auch schwer mit Leuten, die nicht im Vollzug arbeiten, wirklich so austauschen kann über das, was man dort erlebt und wie man es erlebt. Also man findet keine, sage ich jetzt mal, Gleichgesinnten, sondern die findet man eigentlich nur unter Leuten, die auch im Vollzug arbeiten. So entsteht da so wirklich eine ganz eigene Welt, eine Vollzugswelt, die man auch nicht verlässt, wenn man jetzt das Gefängnis abends verlässt.
Ich habe von Ihnen irgendwo einen Satz gelesen, ich glaube gar nicht in dem Buch, sondern in einem der Interviews, die Sie gegeben haben, dass Sie sagen, ich habe in den gut 15 Jahren, die ich im Strafvollzug tätig bin, noch niemals ein Erfolgserlebnis gehabt. Erstmal, ja. Ist das so?
Ja, also noch niemals ein Erfolgserlebnis in dem Sinne, den sich vielleicht der Gesetzgeber oder die Gesellschaft oder der Staat mit dem Gefängnis an sich vorstellt, dass man das Gefühl hat, ja, man bringt da Leute wieder auf den rechten Weg und man schafft es, sagen wir mal, Schuldeinsicht zu wecken und dass jemand einsieht, was er getan hat und danach so ein rechtschaffenes Leben führt. Also so ein Erfolgserlebnis habe ich nie gehabt. Ganz im Gegenteil.
Wann ist ein Gefängnisdirektor ein guter Gefängnisdirektor? Aus Ihrer Sicht und aus der Sicht des Staates, der Ministerien, die dafür zuständig sind. Eigentlich müsste man auch sagen, ein guter Gefängnisdirektor ist jemand, der erreicht, dass Leute, die im Gefängnis sind, später wieder als vollwertige, integrierte Mitglieder dieser Gesellschaft leben.
Ja, aber das geht ja schon damit los, dass das überhaupt oder fast überhaupt nicht überprüft wird durch den Staat. Also wenn die Justiz daran Interesse hätte, würde man ja denken, dass große Ressourcen auch darin gesteckt werden, zu überprüfen, wie erfolgreich ist denn unsere Arbeit, was wirkt wie und was könnten wir besser machen und anders machen, damit wir wirklich diese Ziele erreichen. Und es wird ja so gut wie nicht gemacht. Die Gefangenen werden jetzt von der Justiz selber nicht im Auge behalten, wie die sich entwickeln, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre nach ihrer Haft. Das heißt, das ist überhaupt kein Maßstab, an dem ein Gefängnis und der Gefängnisdirektor beurteilt wird, sozusagen wie erfolgreich er in seiner Resozialisierungsarbeit ist, sondern es ist einfach faktisch so, was irgendwo natürlich auch nachvollziehbar ist, wenn ein Justizminister den Hut nehmen muss, dann hängt es meistens mit dem Justizvollzug zusammen, mit den Gefängnissen, wenn da irgendwas schiefläuft. Also ist es so, dass aus Sicht des Staates ein erfolgreicher Gefängnisdirektor der ist, bei dem die Anstalt ruhig läuft und es keine Skandale gibt.
Das heißt, so geräuschlos wie möglich nach außen, dass die Öffentlichkeit möglichst nicht veranlasst wird, über bestimmte Fälle zu diskutieren.
Mhm, genau.
Aber Herr Galli, warum machen Sie den Job dann noch, wenn das doch eigentlich ziemlich frustrierend ist?
Ja, ich bin eben selber sehr im Konflikt und sehr im Zweifel, ob ich diesen Job noch länger machen will. Klar, es ist auf der einen Seite teilweise frustrierend, aber es hat auch viele Vorteile natürlich, wenn man jetzt Behördenleiter ist und verdient gutes Geld und kriegt da seine Anerkennung, hat seine Mitarbeiter und so weiter. Aber letztlich ist es, glaube ich, auch eine moralische Frage. Deswegen habe ich das Buch auch Die Schwere der Schuld genannt, auch sozusagen so mehrdeutig, weil ich schon der Meinung bin, wenn man weiß, wie es läuft und da Einblicke hat und es sieht und es über viele Jahre mitbekommt und dann trotzdem weitermacht und weiter mitwirkt, dann macht man sich eigentlich ein Stück weit selbst mitschuldig. Also man muss sich schon irgendwann die Frage stellen, kann ich das, wenn das weiterläuft wie jetzt, moralisch noch verantworten?
Aber Sie schreiben in dem Buch ja auch, dass wir verglichen mit anderen Ländern ein sehr fortschrittliches, liberales Strafsystem haben. Und es ist ja in den letzten Jahrzehnten auch diese Liberalisierung erfolgt. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also insofern kann es nicht ganz nutzlos sein, als Gefängnisdirektor dafür zu sorgen, dass dieses System vielleicht noch ein Stück weit liberaler wird, oder?
Das stimmt, ja. Das ist nicht ganz nutzlos. Und natürlich gibt es auch innerhalb des Systems Gefängnisses gibt's Wege, die sind vernünftiger und Wege, die sind weniger vernünftiger. Und da kann man natürlich versuchen, das Seine zu tun, um das möglichst sinnvoll zu gestalten. Aber man kann das merke ich eben jetzt, besonders in den letzten Monaten, auch anhand der Diskussionen, auch anhand der Reaktionen vom Ministerium und so weiter, man kann als Anstaltsleiter an den grundsätzlichen Fragen überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, da wird man natürlich eher versucht, auf Linie zu bringen und eingebremst. Also innerhalb von einem bestimmten Rahmen kann man ein Stück weit was bewegen, aber die grundsätzlichen Dinge kann man nicht verändern.
Wir sind jetzt gleich mitten reingesprungen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Sie sind seit über 15 Jahren im Strafvollzug tätig. Sie sind Jurist, Psychologe, Kriminologe. Sie haben ja ursprünglich wahrscheinlich nicht vorgehabt, in die Justizvollzugsanstalt zu gehen. Wie ist es dazu gekommen?
Nee, überhaupt nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nach dem Studium ein Stück weit einfach auf Berufssuche war und einfach einen sicheren Job haben wollte und auch gern Beamter werden wollte natürlich. Und da hat sich das per Zufall ergeben. Da haben die mir gesagt, da ist gerade in der JVA was frei. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Ehrlich gesagt, ich war vorher nie in der JVA gewesen und ich wusste ja gar nicht so recht, dass da Juristen tätig sind. Also es war wirklich ein reiner Zufall. Und so dieses inhaltliche Engagement, sage ich mal, dass ich jetzt wirklich dafür brenne, allerdings nicht in dem Sinne vielleicht brenne, in dem sich das System das vorstellt, das hat sich wirklich im Laufe der Jahre dann entwickelt.
Haben Sie durch Ihr Buch Ärger gekriegt?
Ja, schon. Wobei noch zumindest habe ich keinen richtigen juristischen Ärger. Das Ministerium prüft noch, ob sie irgendwelche Disziplinarverfahren einleiten. Aber natürlich informell wird es sehr, sehr schwierig. Also zum Beispiel, es waren Lesungen geplant von dem Buch in der JVA hier in Leipzig. Einige Lesungen auch in Bayern, im Bayerischen Vollzug. Weil da bin ich mit vielen Leuten natürlich noch sehr gut befreundet.
Sie waren lange Zeit in Bayern.
Genau, ich war lange in Bayern.
Wo waren Sie?
In Amberg und in Straubing. 7 Jahre lang in Straubing.
Und sind jetzt Leiter der Justizvollzugsanstalt Zeithain hier in Sachsen.
In Sachsen, genau.
Wo wir jetzt auch dieses Gespräch führen, aber genau. Nicht in Zeithain, ja. Kurioserweise. Das hätte ich gern gemacht, ich hätte Sie dort gern besucht, aber das wurde nicht gestattet.
Genau. Das sind eben so Punkte, wo jetzt versucht wird, auf Distanz zu gehen, was ja irgendwo nachvollziehbar ist von Seiten des Ministeriums aus. Aber dass so eine grundsätzliche Diskussion überhaupt nicht geführt werden kann und nicht öffentlich geführt werden kann. Und man kann ja zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was das Strafen allgemein betrifft. Das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, den ich da vertrete sozusagen. Aber es müsste doch möglich sein, solche grundsätzlichen Dinge möglichst offen und möglichst breit zu diskutieren. Aber
kommen wir mal auf Ihre These sozusagen. Die These lautet wirklich sehr verkürzt, das Gefängnissystem ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Es müsste andere Möglichkeiten geben. Das gilt sicherlich nicht für alle, denke ich. Sie sagen auch, es gibt halt Leute, die sind wahnsinnig gefährlich und vor denen muss man die Allgemeinheit schützen und die müssen auch weggesperrt werden. Aber wenn sie denn weggesperrt werden, muss das so erfolgen, dass es menschenwürdig ist. Aber es gibt ja sehr, sehr viele, die eben 1-2 Jahre im Gefängnis sind und da sagen sie, das ist eigentlich nicht sinnvoll. Da gäbe es Alternativen. Ja. Welche Alternativen gäbe es denn?
Wenn man nach den Alternativen fragt, dann muss man sich natürlich erst überlegen, was will ich denn genau erreichen? Und wenn ich erreichen will, dass Leute weniger straffällig werden, also wenn ich die Kriminalität reduzieren will, dann ist es eben absolut kontraproduktiv, die mal wegzusperren. Ich bin der Meinung, es gibt ja auch Leute, die sagen, Strafen ganz abschaffen, dafür plädiere ich überhaupt nicht, sondern wir brauchen Strafen auch aus Abschreckungsgründen und es gibt ja auch Möglichkeiten, aber nur in sehr, sehr eingeschränkten Rahmen, auch bei erwachsenen Menschen noch eine dauerhafte Verhaltensänderung herbeizuführen. Also ich würde halt bei diesen ganzen kurzstrafigen Gefangenen, und das ist ja die absolute Mehrheit der Inhaftierten, die so zwischen 1 und 2 Jahren jetzt inhaftiert sind, da würde ich als richtiggehende Strafe vielmehr mit gemeinnütziger Arbeit operieren. Man kann das, natürlich wird man da nicht jeden dazu bewegen können, man kann das dann untermauern, indem man ansonsten zum Beispiel soziale Leistungen kürzt oder man kann es mit einem Belohnungssystem machen. Und vor allem sollten wir vielmehr auch bei aller Gefahr, die darin auch steckt, aber wir sollten vielmehr auf die technologischen Möglichkeiten zurückgreifen mit
Fußfessel,
also elektronische Aufenthaltsüberwachung zum Beispiel, bis hin zu elektronisch überwachten Hausarrest und sowas. Das gibt es in anderen europäischen Staaten zum Beispiel auch schon lang. Das sind alles Möglichkeiten und Wege, mit denen ich das, was ich jetzt mit dem Gefängnis erreichen will, viel besser, viel kostengünstiger und viel menschenwürdiger erreichen könnte und viel weniger Schaden anrichten würde.
Was hätten Sie mit Uli Hoeneß gemacht?
Ja, zum Beispiel.
Den hätten Sie auf keinen Fall weggesperrt.
Hätte ich nicht weggesperrt. Also ich glaube 26 Monate oder wie lange der jetzt weggesperrt war. Wer hat was davon? Da geht es doch nur darum, so allgemeine Vergeltungswünsche zu befriedigen, dass die Leute sagen, ja, jetzt hat er auch mal schön einen auf den Deckel bekommen sozusagen. Er kostet den Steuerzahler viel Geld, so zwischen 100 und 150 Euro pro Tag. Uli Hoeneß hat in der Zeit, konnte er nicht seine Millionen verdienen und auch zumindest ja zum Teil versteuern und so weiter. Es kostet einfach die Gesellschaft nur. Also warum sagt man nicht zu einem Uli Hoeneß, du musst jetzt 2 Jahre lang zum Beispiel gemeinnützige Arbeit leisten. Es wäre genauso abschreckend jetzt für einen Uli Hoeneß. Es wäre auch ein deutliches Signal an die Allgemeinheit. Wer sowas macht, der hat massive Folgen zu befürchten. Ja, und die gemeinnützige Arbeit wäre aber immer noch was Sinnvolles für die Gesellschaft. Also in Italien zum Beispiel, der Berlusconi, der muss ja gemeinnützige Arbeit leisten, ich glaube, in so einem Seniorenheim. Halte ich für viel sinnvoller.
Ist sehr viel sinnvoller. Wenn wir nochmal auf das Gefängnispersonal zu sprechen kommen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, es gäbe einen exorbitant hohen Krankenstand. Mhm. Ist das so, dass ganz viele so unter diesem Job leiden, dass sie krank werden dadurch?
Ja, Sie müssen sich mal das vorstellen. So der durchschnittliche Krankenstand, der liegt fast bei 40 Tagen im Jahr, im Durchschnitt. Also ist wirklich exorbitant hoch. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass es natürlich einige gibt, die überhaupt nicht krank sind, die dann die Arbeit von den anderen noch mitmachen müssen. Also das allein zeigt schon, das ist ja wirklich eine objektive Tatsache, dass irgendwas mit der Art von Arbeit nicht stimmen kann. Wenn das eine sinnvolle Tätigkeit wäre, die irgendwas Positives im Menschen bewirkt, wo die Leute sich irgendwo mit identifizieren könnten, dann wäre der Krankenstand bei weitem nicht so hoch.
Also, wenn ich das mal so ein kleines Zwischenfazit, Sie sagen also, alles das, was die Gefängnisse eigentlich leisten sollen, nämlich, dass die Menschen eines Tages wieder als vollwertige, nicht straffällig werdende Mitglieder der Gesellschaft leben können, das leisten sie nicht. Es ist eine große Belastung für das Gefängnispersonal und natürlich erst recht für die Gefangenen, für die sich alles ändert in dem Moment, wo sie hinter Gitter sitzen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Deshalb sind Gefängnisse das System, auch wenn es verglichen mit anderen Ländern sehr liberal ist in Deutschland, ist es eigentlich nicht sinnvoll. Jetzt die Gefangenen, die im Gefängnis sind, und sie sind vielen, vielen, vielen begegnet in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Gibt es da so ein Grundmuster, was die meisten vereint? Uli Hoeneß ist sicher ein Extrembeispiel, aber wenn Sie so die meisten Gefangenen sich ansehen, haben die irgendwie alle schlechte Ausgangsbasen in ihrem Leben gehabt, schlechte Kindheiten oder wie auch immer?
Würde ich so sagen, es klingt immer so ein Stück vereinfachend sozusagen, eine schlechte Kindheit und dann wird er zum Verbrecher sozusagen. Dann kommt zurecht das Argument, nicht jeder mit der schlechten Kindheit wird zum Straftäter. Aber es ist halt einfach der Fakt, dass ganz viele kommen aus sehr, sehr schwierigen sozialen Verhältnissen auch. Wobei es nicht immer nur jetzt der soziale Status ist sozusagen, sondern es gibt ja auch aus Wohlstandsfamilien dann Kinder, die von frühester Kindheit an ganz große psychische Probleme und soziale Probleme haben. Das ist aber bei fast allen der Fall. Sie haben sehr viele mit Heimerfahrung, sehr viele, wo sich die Eltern getrennt haben, die ihren Vater nie kennengelernt haben und so weiter und kommen sehr früh dann in Kontakt mit Drogen. Also das sind alles Punkte, wo man dann da sitzt und dann hat man diesen Menschen dort und das sind Menschen so wie wir, das kann man nicht oft genug dazu sagen, wo man sehr oft das Gefühl hat, ja, wenn es mir genauso ergangen wäre, dann sehe ich jetzt mindestens auch da. Ganz oft hat man das Gefühl, ist eigentlich bewundernswert, dass er nicht nur was Schlimmeres getan hat sozusagen. Also es wird ganz oft sehr gut nachvollziehbar, warum die Leute so geworden sind, wie sie sind. Und dann denkt man sich, wäre es nicht nur viel sinnvoller, sondern es wäre auch im Sinn der Gerechtigkeit und der Menschenwürde notwendig, dass wir als Gesellschaft uns anschauen, wo können wir denn viel frühzeitiger Ressourcen investieren und auch intervenieren als Staat und Gesellschaft. Und lügen wir uns nicht irgendwo in die Tasche, wenn wir dann irgendwann die Leute, wenn sie dann selber straffällig werden, dann wegsperren und sagen, ja, wir machen jetzt wieder aus denen rechtstreue Bürger. Das ist so ein bisschen eine Augenwischerei aus meiner Sicht.
Sie sagen ja sogar, dass viele, die dann weggesperrt werden, eigentlich noch gefährlicher werden durch das Weggesperrtsein. Ist das wirklich so?
Naja, wenn man sich vor Augen führt, was hat das Weggesperrtsein für Folgen? Vielleicht die Folge, die am augenfälligsten ist, ist, wenn die Leute wieder entlassen werden, dann haben sie eine Gefängnisstrafe auf dem Buckel, sage ich mal. Und das ist ein Makel, den man sein ganzes Leben lang natürlich nicht mehr wegbekommt. Den kriegen sie ja auch nicht raus aus irgendwelchen Lebensläufen und so. Und das kann jeder nachvollziehen, der jetzt zum Beispiel selber Arbeitgeber wäre und hat mehrere Bewerber und der eine sagt, er war jetzt 5 Jahre im Gefängnis und der andere nicht, dann nimmt er den anderen. Also dieser Makel Gefängnisstrafe, der bleibt und dieser Makel ist ja oft noch größer als der Makel der Straftat, weswegen er in Haft war. Das heißt, selbst die Leute, die noch Chancen hatten oder Chancen hätten im Arbeitsmarkt oder auch in einem, sage ich jetzt mal, normalen sozialen Umfeld, denen werden diese Chancen genommen, weil die jetzt sind jetzt ehemalige Gefangene. Und es gibt so ein paar Punkte, die da eine Rolle spielen. Auch natürlich dieser Gedanke, wird ja so überspitzt immer formuliert, Gefängnisse sind Hochschulen des Verbrechens. Da ist aber auch viel Wahres dran, weil wenn Hunderte von Straftätern über Jahre und teilweise über viele Jahre auch auf engstem Raum in dieser totalen Institution zusammenleben, dann ist ganz klar, dass die eine eigene Gesellschaft bilden, eine Parallelgesellschaft, in die sie auch nur bedingt reinkommen als Gefängnisverwaltung. Das heißt, da lernt dann ein Straftäter vom anderen und es findet eine Integration statt, aber eben in eine Parallelgesellschaft, in eine Gesellschaft, die wir eigentlich nicht haben wollen, auch mit einem anderen Wertesystem und mit anderen Normen. Also es gibt so ein paar Faktoren, die einfach mit dem Gefängnis zusammenhängen und die man nicht ändern kann, egal wie man konkret das Gefängnis jetzt sozusagen ausgestaltet. Und die sorgen dafür, dass die Leute danach noch weniger Chancen haben, noch mehr an den Rand gedrängt sind als vorher und so gesehen dann noch gefährlicher sind.
Für besondere Schlagzeilen sorgen natürlich immer die Schwerstverbrecher sozusagen, gerade wenn es um Sexualstraftaten geht. Sie schildern ja auch in Ihrem Buch solche Fälle. Ich frage mich dann zuweilen, warum sind die eigentlich im Gefängnis? Warum sitzen die nicht in der Psychiatrie?
Ja, das fragen wir uns auch bei einigen, also wenn nicht sogar bei vielen von diesen Schwerststraftätern, wo man wirklich das Gefühl hat, das sind eigentlich Fälle für einen, sag ich mal, für eine psychiatrische Behandlung eher.
Aber wenn Sie jetzt die Gefangenen fragen, möchtest du lieber in Haft oder lieber in die Psychiatrie, was würden Sie sagen? Wollen nicht die meisten sagen, ich bin doch nicht bekloppt, ich gehe doch nicht in die Psychiatrie, ich gehe ins Gefängnis?
Ja, gut, wobei es gibt natürlich so, sage ich mal, inzwischen schon Experten, die beide Bereiche so kennen und die tendieren dann oft eher in Richtung Psychiatrie, weil da doch noch die Versorgung natürlich etwas stärker ist als in der Haft und auch ein höherer Personalschlüssel und sowas. Aber ja, viele sagen natürlich, ich bin nicht bekloppt.
Aber wenn man mal in so einer forensischen Psychiatrie wie in Eichelborn, wie es glaube ich die größte war, und sieht da die schwer persönlichkeitsgestörten Menschen und das Umfeld, das ist schon auch beklemmend,
muss man sagen.
Also es gibt ja in den Niederlanden die sogenannten Longstay-Einrichtungen, das ist alles viel humaner, glaube ich, als das bei uns ist.
Genau.
Auch wenn es bei uns einen Liberalisierungsschub in den letzten Jahrzehnten sicherlich gegeben hat.
Gegeben hat, ja. Aber das wäre eben auch so ein Vorbild, das ich nennen würde, diese Longstay-Einrichtungen.
Also die sind auch so abweggeschlossen, dass die Gesellschaft vor ihnen geschützt ist. Aber es sind irgendwie fast Dörfer, nicht?
Wo die sich relativ
frei bewegen können, in einem abgeschlossenen Rahmen natürlich.
Genau. Und das halte ich auch für sinnvoll und für menschenwürdig. Ich bin immer der Meinung, wir müssen jeden menschenwürdig behandeln, auch die das Schlimmste getan haben. Haft ist nicht menschenwürdig und auch Sicherungsverwahrung nicht. Die Sicherungsverwahrten haben jetzt etwas bessere Bedingungen, größere Zimmer und so weiter, aber das letztlich ändert sich nicht so viel jetzt dran. Ich denke auch, für diese ganz, ganz wenigen sehr gefährlichen Leute, vor denen sollte man die Gesellschaft wirklich schützen und zwar auch aus meiner Sicht lebenslang schützen, was momentan eben auch nicht immer passiert. Muss man auch immer dazu sagen, in Bayern gab es jetzt wieder einen Fall von einem Sicherungsverwahrten, der positiv begutachtet worden ist, mehrfach, und jetzt ein Jahr nach seiner Entlassung eine Frau wieder umgebracht hat. Also ich würde schon sagen, bei so diesen ganz wenigen höchst gefährlichen Leuten müssten wir die Gesellschaft lebenslang schützen, aber die eben, wie Sie gesagt haben, in einem dorfähnlichen Einrichtung sozusagen unterbringen, wo die Allgemeinheit geschützt ist, aber sie innerhalb dieser Einrichtung einigermaßen frei und selbstverantwortlich leben könnten.
Sie haben jetzt die psychiatrischen Gutachten angesprochen. Forensische Psychiater, ist das eigentlich das Schwierigste? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ein Psychiater einen Mörder begutachtet und sagt, ja, der ist nicht mehr gefährlich, der kann auf freien Fuß gesetzt werden und der wird dann auf freien Fuß gesetzt und begeht dann aber doch wieder eine Straftat. Diese Fälle gibt es ja. Ich habe mal einen Hamburger forensischen Psychiater danach gefragt, dem ist das widerfahren. Und der hat mir dann gesagt, Sie können sich denken, dass ich mit der Empfehlung, Leute auf freien Fuß zu setzen, sehr viel restriktierer verfahre. Ist das so?
Ja, ist, denke ich, wirklich absolut menschlich und nachvollziehbar. Bei Gutachtern ist es im extremen Fall so, aber auch bei mir jetzt zum Beispiel als Anstaltsleiter ist es ja auch so, dass man über Lockerungen zu entscheiden hat und dass man da einfach restriktiv verfährt, weil man natürlich Angst hat, selber in die Verantwortung zu kommen oder sich selber schuldig zu machen, wenn der jetzt irgendwas macht.
Aber da muss man doch schlaflose Nächte haben, weil man sagt, Mensch, wirst du dem jetzt wirklich gerecht? Gibt es Leute im Gefängnis, von denen Sie tief in Ihrem Inneren glauben, der ist unschuldig? Es gibt ja Gefangene, Sie schildern ja auch so einen Fall, wo die Gefangenen bis zum Schluss über Jahrzehnte hinweg sagen, ich war es nicht, ich habe es nicht getan.
Ja.
Und da muss man ja auf jeden Fall sagen, könnte ja sein, dass er recht hat.
Ja, ja. Also zutiefst überzeugt, dass jemand unschuldig ist, war ich noch nie. Aber bei diesem Fall ist ja ein realer Fall, der da geschildert ist. Das war so ein Fall, wo man wirklich seine Zweifel dann hatte und wo man sich gedacht hat, Mensch, was wäre jetzt, wenn der wirklich unschuldig wäre und der ist dann, ich glaube, nach 27 Jahren oder so ist der dann entlassen worden und hat es bis zuletzt bestritten, dass er diesen Mord da begangen hatte.
Und hat sich auch geweigert, jede Therapie zu machen.
Genau, hat sich geweigert, jede Therapie zu machen, weil er gesagt hat und in sich, ja logisch, wenn ich die machen würde, wäre das eine Art Schuldeingeständnis und ich war es einfach nicht.
Und ihm wurde vorgeworfen, deshalb ist er verurteilt worden, seine Schwester auf furchtbare Weise ermordet zu haben.
Genau.
Und er hat bis zum Schluss gesagt, ich war es nicht. Und genau. Eine Therapie, wenn ich die machen würde, wäre das ja ein Schuldeingeständnis. Also mache ich das nicht.
Genau. Und ich kann mich eben gut an diesen Fall erinnern, weil ich dann für ihn der zuständige Abteilungsleiter damals war. Und ich hatte oft mit ihm geredet und habe gesagt, ja, wir nehmen an, Sie waren es nicht. Dann sagen Sie doch jetzt pro forma, Sie machen die Therapie und ein Jahr lang und dann haben Sie beste Chancen, entlassen zu werden. Aber er hat sich strikt geweigert. Irgendwann ist er dann trotzdem entlassen worden.
Was aber eigentlich fast ein Wunder ist, denn ich kenne Gefangene, die sind wirklich bis zum Tod drin geblieben, weil die sich, weil niemand sagte, wenn du keine richtige Therapie machst, dann können wir dich nicht rauslassen.
Genau, und dann wird dann gesagt, es fehlt an der Schuldeingeständnis und solche Dinge dann. Und ist deswegen weiterhin gefährlich, weil er sich selber es nicht eingestehen kann, was er gemacht hat. Also das ist natürlich ein sehr erschreckender Gedanke, sich vorzustellen, dass es da jemand treffen könnte, der wirklich unschuldig war. Ja. Mhm. Man geht ja davon aus, natürlich gibt es keine genauen Zahlen, aber dass einige hundert pro Jahr in Deutschland inhaftiert werden, die unschuldig sind. Ja.
Sie haben ja oft mit Gutachtern zu tun, Psychologen und Psychiatern. Ist es eigentlich da manchmal so, dass Sie den Kopf schütteln, wenn Sie die Gutachten lesen? Denn es gibt ja Fälle, Sie schildern auch so einen Fall, wo die Gutachten fast schon gegensätzlich ausfallen.
Ja,
das zeigt ja auch, wie viel Willkür in so einem Gutachten auch stecken kann.
Ja, ja, absolut. Die Fälle sind gar nicht so selten. Nicht nur, dass die Gutachter zum unterschiedlichen Ergebnis kommen. Der eine sagt gefährlich, der andere sagt nicht gefährlich, jetzt grob gesprochen.
Der eine sagt, sexuell veranlasst die Tat. Der andere sagt, ja, kann sein, aber ist eigentlich nicht so.
Ist eher ein Gewalttätig.
Sie schildern da also einen Fall, wo ich denke, als Sie die Gutachten gelesen haben, da haben Sie doch wahrscheinlich erstmal schallend lachen müssen, oder? Oder wo man sich an den Kopf fasst und sagt, was ist das denn?
Ja, man fasst sich wirklich an den Kopf. Und es ist letztlich, die Gutachter versuchen auch immer mehr so objektive Kriterien sozusagen zu finden. Aber letztlich bleibt es aus meiner Sicht und die wissenschaftlichen Ergebnisse, die es gibt, bestätigen das eigentlich auch, ist es eine Kaffeesatzleserei. Also was man vielleicht noch einigermaßen begutachten kann als psychiatrischer Gutachter, ist eine psychiatrische Krankheit. Aber dann geht es schon los eben mit Motiven für die Tat. Ist es sexuell motiviert oder Gewalt oder sonst was? Und findet dann seinen Höhepunkt, dieses Denken in der Gefährlichkeit. Da gibt es dann Gutachter, die sagen, die Rückfallgefährlichkeit, dass der wieder eine Vergewaltigung begeht, ist bei 11,28% zum Beispiel. Der andere sagt, die Rückfallgefährlichkeit ist sehr hoch. Der andere sagt, die ist sehr niedrig und so weiter. Es ist alles, es kann so sein, kann auch nicht so sein. Es hat mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun. Und gar nicht selten die Fälle, dass wir eben dann zwei verschiedene Gutachten haben und dann muss man noch ein Obergutachten einholen. Man sollte sich auch da eben, denke ich, nicht in die Tasche lügen, sondern einfach sagen, wir können menschliches Verhalten nicht prognostizieren. Wir können es einfach nicht. Der Wille ist ja nachvollziehbar, dass man es versucht, sozusagen in den Kopf reinzuschauen und zu sagen, ist der gefährlich, ist er nicht gefährlich. Aber wir können es einfach nicht. Und dann sollte man es auch lassen und andere Wege finden.
Es gab ja mal eine Zeit, ich vergröbere jetzt so ein bisschen so im Zuge der 68er-Reformen, wo die Meinung vorherrschte, letztlich ist jeder Straftäter zu therapieren. Mhm. Heute sagt man das, glaube ich, nicht mehr. Es gibt, glaube ich, einen nicht unerheblichen Prozentsatz, gerade der Sexualstraftäter, wo man sagen muss, die sind therapieresistent. Ist das so?
Ja, ich würde sagen, dass es so ist, aber es ist nicht so, dass man allgemein von diesem Gedanken abgekommen ist, dass man jeden therapieren kann. Das Bundesverfassungsgericht fordert es ja gerade für Sicherungsverwahrte, dass für jeden Sicherungsverwahrten muss eine individuelle Therapie angeboten und durchgeführt werden, damit der die Chancen hat, wieder in Freiheit zu kommen.
Und zwar auch der schlimmste Mörder.
Auch der schlimmste Mörder. Also wenn wir einen Anders Breivik hätten, der in Norwegen da viele Menschen umgebracht hat auf dieser Insel, der würde bei uns über Jahre und Jahrzehnte therapiert werden mit dem Ziel, dass er wieder entlassen werden könnte, wenn er dann vielleicht 60 ist oder so. Und dieses Denken, es liest sich ja gut und es liest sich menschenwürdig so, dass jeder die Möglichkeit haben muss, wieder frei zu kommen. Nur wenn man mit diesen Leuten dann auch vor Ort zu tun hat und auch schaut, was die gemacht haben, das sind halt Menschen, ganz, ganz wenige, aber die haben 2, 3 Kinder aus sexuellen Motiven zum Beispiel umgebracht. Und man denkt sich wirklich um Gottes Willen, wenn der wieder rauskommt. Und man merkt eben auch in der jahrelangen Arbeit mit ihnen, die sind nicht veränderbar. Das ist einfach ein Trugschluss. Also diese beiden Irrglauben, die sollten wir eben aufgeben. Erstens, dass wir jeden behandeln können und zweitens, dass wir Gefährlichkeit vorhersagen können.
Thomas Galli, wir haben vorhin darüber gesprochen, was die besondere Herausforderung, besondere Schwierigkeit für das Gefängnispersonal ist. Ja, also die rechte Mitte zwischen Nähe und Distanz zu finden. Aber Man ist ja zuweilen nicht Herr seiner Gefühle. Gibt es Gefangene, wo es wenigstens kurze Phasen gibt, wo sie sagen, ich hasse diesen Menschen?
Ja.
Das ist so, der macht uns das Leben auch so schwer. Also, wenn ich könnte, ich würde ihn schlagen.
Ja, ja, das gibt's. Es sind zwar die wenigsten Gefangenen, muss man immer dazu sagen, mit den weitaus meisten ist der Kontakt den Umständen entsprechend, sage ich immer, angenehm und höflich. Aber es gibt natürlich einige, die ja zum Teil auch in dem Buch geschildert sind, extreme Fälle, die einen wirklich mit Scheiße bewerfen und solche Dinge und einen täglich mit einer Flut von Beschwerden und so weiter überziehen, wo man einfach merkt, die reizen das System aus und das rechtsstaatliche System nutzen die aus, um ihre Störungen sozusagen an einem auszuagieren. Oder wir hatten mal einen, der Kriegsverbrecher aus Serbien war und der hat irgend so ein Gefangenenlager dort geleitet und die Leute massiv sadistisch gequält und getötet und so. Und der hat sich im Gefängnis immer noch wie ein General verhalten, auch uns gegenüber, und hat aber zig Top-Anwälte gehabt und ist dann immer über den Ministerien und so weiter und hat dann alles Mögliche durchsetzen können, was der normale Gefangene nicht durchsetzen könnte und so. Das sind schon Menschen, wo man, ich denke, ist ganz normal, eine riesen Wut auf die entwickelt. Aber dann ist es eben wichtig, sozusagen das selber bei sich zu sehen und trotzdem professionell zu bleiben.
Aber ich meine, Sie sind nun studierter Jurist und studierter Psychologe und Kriminologe und haben sozusagen von Ihrer Ausbildung her schon gelernt, auch selbst zu reflektieren. Hm. Ich stelle mir das aber für normale Vollzugsbeamten ganz schön schwer vor. Wer berät die denn? Also die gehen nach Hause in ihre Familien und werden da letztlich doch alleine gelassen.
Ja, ja.
Übrigens ja nicht nur Vollzugsbeamten, auch Polizeibeamten.
Ja,
stelle
ja.
ich mir manchmal vor, die erleben ja die dollsten Sachen.
Ja, ja.
Und wen haben die dann als Gesprächspartner? Die kommen nach Hause in ihre Familien und müssen mit diesem ganzen Schmutz, mit dem sie zu tun haben und mit dem sie auch beworfen werden zuweilen, klarkommen.
Ja.
Das muss doch wahnsinnig schwierig sein.
Absolut, absolut. Und vor allem für die Kollegen vor Ort ist es ja noch viel schwieriger als jetzt für jemand wie mich, der sich, sage ich mal, hinter seinen Schreibtisch zurückziehen kann und die wirklich den ganzen Tag durch dann auch mit schwierigen Leuten zu tun haben, unmittelbar vor Ort. Und ist genauso, wie Sie sagen, es fehlt an Ansprechpartnern, es fehlt an Möglichkeiten, das irgendwo sinnvoll zu verarbeiten. Bei Ärzten und so weiter ist man ja längst so weit mit Supervision und Barlindgruppen und was es da alles gibt. Sowas fehlt im Strafvollzug fast völlig.
Wie würden Sie die Atmosphäre im Strafvollzug, nun sind Sie in Haftanstalten, in denen Männer sitzen gewesen, wie würden Sie die Atmosphäre schildern? Ist die immer irgendwie aggressiv, kühl, kalt?
Ja,
und wieder, was bedeutet das für die Bediensteten? Also haben Bedienstete Angst zuweilen? Werden sie immer abfällig, aggressiv behandelt? Oder würden sie sagen, na, also in aller Regel wird man schon von den Strafgefangenen höflich behandelt? Wie schildert so ein Gefängnisdirektor wie Sie die Atmosphäre, die in so einem Gefängnis? In Zeithain sitzen, glaube ich, 400 Gefangene oder so.
Ja.
Welche Atmosphäre herrscht da?
Also Angst würde ich nicht sagen und ist mir jetzt auch aus dem Kollegenkreis nicht bekannt. Es gibt ab und zu natürlich Gefangene, da hat man ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber richtiggehende Angst hat man nicht. Aber es herrscht schon so eine Atmosphäre der leichten Aggression und so eine druckvolle, also auf jeden Fall eine sehr, sehr negative Atmosphäre. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass ja teilweise ein Bediensteter ja in besonderen Zeiten ist für 100 Gefangene oder so zuständig. Und es ist ganz natürlich, dass er da sozusagen die Anliegen abbügelt, soweit es geht, und sich abgrenzen muss und dann nicht auf jeden Gefangenen und so weiter eingehen kann. Also es herrscht jetzt nicht unbedingt ein freundliches Miteinander. Also es herrscht schon eine sehr spannungsvolle, druckvolle, Stück weit kalte Atmosphäre. Ja.
Nochmal eine ganz schlichte Frage. Ist die Tätigkeit eines Vollzugsbeamten gefährlich? Muss er eigentlich täglich damit rechnen, auch Ziel von Aggression und Gewalt zu werden? Es gibt ja solche Fälle.
Ja, es gibt solche Fälle. Also ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt durchschnittlich gefährlicher ist als in anderen Bereichen. Wenn Sie jetzt im Sozialamt oder so arbeiten, wo es auch immer wieder Aggressionen gibt oder auch als Lehrer. Also sozusagen die Gefahr von richtiggehenden körperlichen Übergriffen, die ist nicht deutlich überhöht jetzt im Vergleich zu anderen Berufen. Aber es ist eher natürlich, man muss täglich damit rechnen, beleidigt zu werden und beschimpft zu werden. Solche Dinge. Auch die Leute vor Ort werden oft bedroht. In dem Sinne, dass es dann heißt, ja, wir wissen genau, wo du wohnst. Und das stimmt dann auch. Die wissen das dann auch. Und solche Sachen, dass man so unter Druck kommt und sich beleidigt fühlt und so und beschimpft fühlt. Das ist was, mit dem man fast täglich umgehen muss, ja.
Sie haben vorhin bestätigt, dass Sie eigentlich nie ein richtiges Erfolgserlebnis hatten in diesen anderthalb Jahrzehnten, die Sie das jetzt machen. Umgekehrt gab es aber wahrscheinlich Katastrophen, die Ihnen lange, lange nachgegangen sind. Ja. Ragt da irgendetwas heraus?
Naja, es ist jetzt komisch zu sagen, wenn ich das sage, weil das am schlimmsten war es natürlich für die Beteiligte, aber es war für uns alle ein großes Drama und schlimm, das mitzuerleben, war eben die Geiselnahme und die Vergewaltigung von der Therapeutin in Straubing, wo ich auch unmittelbar mit dabei war, diese Stunden, als das passiert ist.
Das war nochmal ein Fall, wo eine Therapeutin von einem Gefangenen über viele Stunden
als Geisel genommen worden ist, und im Nachhinein hat sich dann auch herausgestellt, dass er sie in dieser Zeit also mehrfach vergewaltigt hatte. Ja. Und auch es war auf der sexualtherapeutischen Abteilung eben, und es war ein Gefangener auch wieder ein Fall, der zum grundsätzlichen Nachdenken anregen hätte sollen, was aber auch wieder nicht passiert ist. Es war ein Gefangener, der über viele Jahre intensiv therapiert worden ist und der auf einem guten Weg war. Also es gab schon die ersten Anzeichen, dass die Gutachter ihn positiv beurteilen wollten. Und trotzdem nimmt er dann seine eigene Therapeutin als Geisel und vergewaltigt sie. Also es ist natürlich ein extremer Fall und natürlich kommt sowas Gott sei Dank nicht so oft vor, aber es kommt vor und es zeigt eben auch wieder, man kann nicht jeden zum guten Menschen machen.
Herr Galli, Sie haben mit Ihrem Buch heftige Diskussionen ausgelöst. Haben Sie Resonanz auch bei Kollegen, die auch JVA-Chefs sind, ausgelöst damit?
Ja, es ist ganz interessant. Ich bekomme natürlich auch sehr viele Zuschriften, sehr viele E-Mails. Die sind in aller Regel von zum Beispiel uniformierten Bediensteten oder auch Sozialdienst und so, also sage ich jetzt mal in der Hierarchie nicht sehr hochstehende Bediensteten. Und die sind zu 95% positiv und zustimmend. Die sagen, ja, sie sehen es genauso, oder sie sagen zumindest, es ist höchste Zeit, dass es zumindest mal offen angesprochen und thematisiert wird. Das Gegenteil ist der Fall von Anstaltsleiterkollegen und auch Kollegen, die noch höher, die in den Ministerien sitzen. Da ist allgemein so der Tenor eher, dass es Unsinn, diese Ansichten, und das ist alles sehr sinnvoll und richtig, was wir da tun, und wird sogar ein Stück weit so als unseriös sozusagen dargestellt und in Richtung Nestbeschmutzer.
Also das verstehe ich nicht so ganz, denn ja. Sie betonen ja immer wieder, dass Sie niemals sozusagen die einzelnen Mitarbeiter, ob nun im Strafvollzug oder wo auch immer, kritisieren, sondern das System. Und Sie betonen zur gleichen Zeit, dass dieses System verglichen mit anderen Ländern eben durchaus liberal ist und fortschrittlich und so weiter. Und das, was Sie versucht haben, ist doch eigentlich eine konstruktive Kritik zu sagen. Denn Sie sagen ja auch nicht, Gefängnisse müssen vollkommen abgeschafft werden, sondern es muss Alternativen geben. Ja. Zumal ja auch Gefängnisse viele Milliarden kosten, ne? Pro Jahr.
Genau. Ja, also das wundert mich auch ein Stück weit. Da spielen sicher verschiedenste Faktoren eine Rolle, ein Stück weit wahrscheinlich auch menschliche, dass jemand, der jetzt, was weiß ich, 30, 40 Jahre im Vollzug gearbeitet hat, der will sich nicht vorhalten lassen, dass das in sich auf einer gesellschaftlichen Ebene gesehen vielleicht nicht so viel Sinn macht. Zum Beispiel so. Und irgendwann fängt man wahrscheinlich auch an, sich die eigene Realität so zurechtzubiegen und so zurechtzulügen, dass es irgendwo passt. Also spielen verschiedenste Dinge eine Rolle. Auch, denke ich, der Punkt, dass man natürlich merkt, man kriegt gewaltigen Ärger von oben, wenn man sich dieser Meinung sozusagen offen anschließt. Also es ist sicherlich nicht karriereförderlich. Aber es ist schon augenfällig, dass je höher die Leute in der Hierarchie stehen, desto weniger sind sie scheinbar bereit, so ein System auch irgendwo selbstkritisch und irgendwo auch souverän. Ja, es wäre ja ein Ausdruck von Souveränität, wenn man sagen könnte, ja, wir lassen diese Diskussion jetzt zu, wir stellen uns der, und man kann ja anderer Ansicht eben sein, und dann soll man es halt begründen. Es steht ja jedem frei zu begründen, warum das Gefängnis eine sinnvolle Institution ist. Ich bin ja aufgeschlossen, und jeder, der vernünftig ist, müsste jetzt Argumenten aufgeschlossen sein. Aber es kommt überhaupt nicht zu dieser Diskussion, sondern das wird versucht sozusagen abzudrängen und abzutun, was irgendwo natürlich auch schon relativ aussagekräftig ist.
Eine Frage, die ich jetzt gar nicht an Sie persönlich stelle, sondern ich frage mal, ob es sowas womöglich gibt. Ich kenne einen solchen Fall, nämlich, dass ein Gefängnisdirektor, obwohl sein Justizminister sagt, dieser Mensch, der lebenslang hat, darf niemals rauskommen, gegen den Minister einfach entscheidet, wir machen eine Ausführung mit dem. Basta. So. Das war ein Gefängnisdirektor, der später hier in Sachsen im Justizministerium saß. Nämlich Harald Preusger, der in Bruchsal Gefängnisdirektor war. Sein damaliger Justizminister Thomas Schäuble hatte gesagt, ein mehrfacher Frauenmörder, Heinrich Pomerenke, der darf nie wieder rauskommen. Und trotzdem hat Preusger gesagt, wir machen eine Ausführung mit dem. Der hat dann nicht nur eine Ausführung gekriegt, sondern viele Ausführungen. Er ist allerdings tatsächlich im Gefängnis gestorben, dieser Mehrfach-Frauenmörder. Gibt es solche Fälle, dass, oder wissen Sie von solchen Fällen, dass Kollegen von Ihnen sagen, ja, eigentlich darf ich das jetzt nicht, weil das Ministerium das nicht will, aber ich mache es einfach. Oder sind die Möglichkeiten, sowas zu tun, so begrenzt und hat man so viel Angst, das zu tun, dass eben niemand das tut, sich über Vorgesetzte hinwegzusetzen einfach?
Ich würde sagen, fast niemand zumindest. Es gibt so Anstaltsleiterpersönlichkeiten, die aber absolut nach meiner Kenntnis die Ausnahme darstellen. Das ist dann so jemand wie der Herr Preusger, aber das ist dann einer von 100. Also die allermeisten sind schon nach oben sehr, sehr angepasst. Sonst würden sie meistens auch gar nicht in diese Position überhaupt kommen als Anstaltsleiter.
Und das ist auch der Grund, warum Sie keine so große Zustimmung von Kollegen zu Ihrem Buch bekommen haben.
Ja, ja.
Dann sage ich jetzt nochmal, Thomas Galli, Die Schwere der Schuld, ein Gefängnisdirektor erzählt, erschien im Verlag Das Neue Berlin. Sie schildern 9 Fälle und Sie schildern das sehr spannend und zugleich sehr reflektiert. Das Buch kostet übrigens 12,99 €. Herr Galli, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Vielen Dank.